Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Die Hamann.
Ich hab's blitzen in deinen Augen gesehen und dachte, da kommt jetzt irgendwas.
Sehr gut. Schön, wenn wir einfach alles mit dem Arsch einreißen. Hier. Gehst du rein, machst du das Intro und dann.
Ja. Folge 209.
Kommt der Idioten-Derby-Ecke.
Ja. Da reden wir drüber. Und wir haben in der vergangenen Woche schon über jede Menge Fußball und auch jede Menge Geschichte gesprochen. Und deswegen machen wir ja jetzt quasi eine Nottingham, ja, Part 2, könnte man fast sagen. Eine zusätzliche Folge. Und diesmal, Mario, hast du es vorbereitet und es dreht sich einzig und allein um den Coach.
Genau, Brian Clough, falls ihr euch erinnern könnt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ihn letzte Woche schon mal erwähnt, nicht nur einmal.
Und ich habe ihn Brain geschrieben.
Im Folgentext, ja genau, da mussten wir kurz eingreifen, Olli und ich, und sagen,
ist Brain, ehrlich gesagt.
Brain ist gut, aber Brian ist auch gut.
Hätte ihm gefallen.
Leben des Brain.
Ja, ich hätte einfach nur Anführungszeichen benutzen sollen.
Ja, genau, Brian the Brain, Clough. Naja, also wir haben ja letzte Woche schon große Sprüche gemacht und gesagt, der lohnt sich für eine eigene Folge. Das haben wir natürlich jetzt auch durchgezogen, deswegen gibt's heute Teil 2. Von Nottingham Forest, aber nicht nur, weil der gute Mann auch woanders war. Das heißt, wir streifen häufig wieder den Forest, aber ab und zu sind wir dann auch woanders. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Kerl mit guten Seiten, schlechten Seiten, wie auch immer. Eine ganze Biografie, da gehört eben einiges dazu. Wir werden nicht alles schaffen, so wie es halt bei uns normal ist. Du kannst nicht ein ganzes Leben in eine Dreiviertelstunde oder so packen, aber wir versuchen natürlich schon die wichtigsten und vor allem die interessantesten, lustigsten Anekdoten hier unterzubringen.
Man kann dich dann einfach noch nach der Folge anrufen. Ja. Machst du noch so eine Art Director's Cut-Nummer noch.
Genau.
Ja. Einfach die Folge rückwärts abspielen, genau. Dann versteckt sich irgendwo die Nummer.
Wenn jemand nicht schlafen kann oder so, dann einfach anrufen und ich erzähle dann ohne Ende. Einfach.
Nach 25.
Weil man kann zwar anrufen, aber man kann dann auch keine Zwischenfragen stellen.
Ja, genau. Und dann am 3. Januar und dann am 4. Januar.
Robin Hood, bist du das?
Ja, dann fangen wir doch schon mal an. 1935, liebe Freunde, wurde Brian Clough geboren in Middlesbrough. Das sage ich dazu, damit man weiß, er wurde nicht in Nottingham geboren, wo er dann später ja so berühmt wurde, sondern er kam ursprünglich mal woanders her. 9 Geschwister, er war Nummer 6. Als einziges der 9 Geschwister hat er es nicht auf die Schule geschafft, die man hier Gymnasium nennen würde. Deswegen habe ich die Geschichte anfangs erzählt. Damals hieß das Grammar School. Dementsprechend, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, hat er nicht die Levels erreicht, also das Abitur hier. Es gibt ja A-Levels, B-Levels und so heißt das in England. Und er hat immer wieder über seine Karriere hinweg darauf Bezug genommen. Deshalb fange ich ganz kurz an mit der Schulzeit, weil er immer gesagt hat, wenn jemand meine A-Level oder sonstige Level sehen will, dann lege ich meine Europacup- und Meistermedaillen auf den Tisch, weil das sind meine A-Levels.
Auch so ein bisschen wie so ein kleiner Komplex, ne? Also wirkt jetzt jedenfalls so, ich kenne ihn ja jetzt nicht so gut wie du, der ihn jetzt ja wirklich quasi tagelang studiert hat.
Wahrscheinlich saß der Stachel ein bisschen tiefer, aufgrund der vielen Geschwister, die es geschafft haben und er als einziger nicht. Er wurde danach wahnsinnig erfolgreich, aber nicht aufgrund seiner schulischen Leistungen. Das kann man ganz klar dazu sagen. Er ist vor 20 Jahren gestorben, um das gleich vorwegzunehmen. Am 20. September 2004, also das ist ziemlich genau, bis auf ein paar Monate, 20 Jahre her. Deswegen ist es auch an der Zeit, dass er eine eigene Folge bekommt. Aber wir müssen auch ehrlich sein, ohne die Nottingham Forest Folge als Teil 1 hätte er wahrscheinlich diese hier nicht bekommen, weil wir gar nicht unbedingt so sofort auf ihn gekommen wären. Also ich habe vergangene Woche, glaube ich, schon ein Zitat von ihm gesagt. Wer die erste Folge nicht gehört hat, sollte das oder könnte das natürlich nachtun, aber nur damit wir schon mal wissen, in welche Richtung das hier geht. Und der war wirklich nicht verlegen, wenn es um gute Sprüche ging. Er hat ja gesagt, das war das Zitat, was ich letzte Woche schon gesagt habe, ich würde nicht sagen, dass ich der beste Trainer war, aber ich war in den Top 1.
Ist übrigens ein Kommentar unter der Folge bei uns bei Spotify. Mittlerweile kann man bei Spotify ja kommentieren, da steht drunter, ich würde nicht sagen, dass das meine Lieblingsfolge ist, aber sie ist unter den Top 1.
Da siehst du.
Das fand ich sehr, sehr schön.
Das könnte doch ein guter Running Gag werden. Müssen wir mal schauen. Wir verbringen mal eine kurze Minute oder zwei mit seiner Spielerkarriere, denn das darf nicht zu kurz kommen, wenn er später ein guter Coach wurde. Und da ist ja immer die Frage, Stichwort Mourinho.
Klopp.
Muss man ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer werden zu können?
Ich habe mich auch gerade gefragt, musst du aus heutiger Sicht Laptop-Trainer, musst du auch ein Abitur haben, um überhaupt
gute Frage.
Eine Mannschaft führen zu können oder ein Fußballsystem zu entwickeln?
Also ich sag mal so, du musst einen Laptop haben, so wie wir drei hier. Wir könnten alle drei ohne Probleme Laptop trainieren. Ja.
Du vor allem, weil du da immer auch so nachrecherchieren musst noch.
Ja, währenddessen, klar. Ich will, ja, eigentlich musste ich auch noch ein Handy.
Vorstellung, dass du im Spiel auch noch einfach noch hier, wie nennst du das so, mit Shortcuts arbeitest im Laptop und dann...
Ja, mit Shortcuts arbeite ich am Ende der Folge, wenn es schnell gehen muss. Wenn wir über Zeit sind, dann nehme ich den schnellsten Weg zum Ende der Folge. Also er hat nur für zwei Vereine gespielt, Middlesbrough und Lokalrivale Sunderland. Er war eine unglaubliche Tormaschine, der Kerl. Also ich konnte es kaum glauben, weil wir haben echt über ihn gesprochen als tollen Trainer, aber wir hätten fast eine Folge machen können als einer der besten Stürmer. 274 Spiele, 251 Tore.
Bitte was?
Also
in was für einer Liga? Also in der gesamten Karriere wahrscheinlich, ne?
Ja, krass. Er hat, wie gesagt, nur als Profi jetzt für diese beiden Vereine gespielt.
Das ist mega.
Dementsprechend ist der, also auch wenn du jetzt nach Middlesbrough oder nach Sunderland fährst, der ist dementsprechend beliebt bei den beiden Vereinen. Und das muss man erstmal schaffen, weil ich ja schon gesagt habe, das sind ziemliche Rivalen. Mhm. Er war bei seinen Teamkameraden, das muss man dazu sagen, weil das auch in seiner Trainerkarriere dann immer wieder mal vielleicht zur Sprache kommen muss, nicht besonders beliebt. Als Trainer dann schon, aber bei den Mannschaftskollegen nicht, weil er immer so ehrlich und direkt war. Er hat natürlich seine Torquote gekannt. Heißt also, er hat auch gesagt, um ehrlich zu sein, ich war unglaublich gut. In den Mannschaften war ich schon der Beste. Also beim Trainer hat er dann ein bisschen was anderes gesagt. Aber naja, er hatte dementsprechend viele Leute gegen sich, aber einen natürlich für sich. Und das ist einer, den wir vergangene Woche schon gehört haben, Peter Taylor. Olli, du kannst dich wahrscheinlich am besten erinnern, denn Peter Taylor ist der, der später sein Co-Trainer wurde bei Nottingham. Und du hast ja, glaube ich, ganz kurz schon angerissen, dass die beiden dann auch gute Freunde wurden und viel Zeit miteinander verbracht haben.
Perfekte Symbiose. Sie gelten bis heute so als das beste Trainerteam sozusagen in der englischen Geschichte.
Und Peter Taylor war damals in seiner Spielerkarriere Ersatztorwart bei Middlesbrough, als Brian Clough alle Tore gemacht hat. Dementsprechend haben sie sich dort kennengelernt. Die beiden haben aber auch noch eine ganz eigene Geschichte.
Das heißt, der kam später auch auf die Idee mit der Verkehrsinsel wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Das muss die.
Stimmt, der hat ja dann logischerweise als Co-Trainer wahrscheinlich sich um Peter Shilton gekümmert.
Ja. Oh. Und Ersatztorwart früher gewesen, dann also Co-Trainer, Torwart, ja, kennt
vielleicht war er auch deshalb nur Ersatztorwart, weil er immer nur auf einer Verkehrsinsel trainiert hat.
Brian Clough hat fast nur in der zweiten Liga gespielt. Sunderland ist zwar irgendwann endlich aufgestiegen, aber Clough hat sich im Jahr davor das Kreuzband gerissen, am Boxing Day 1962.
Schöne Bescherung. Mhm.
Und dann ist er nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen, weil das damals schon mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Karriereende war. Er musste wirklich dann aufhören, nicht allzu viel später, 1964, Karriereende mit 29 Jahren. Würde man heute, wenn es irgendwie geht, 10 Jahre später machen.
Ist für mich auch nochmal eine eigene Folge irgendwann, so die Entwicklungen von Verletzungsversorgung, so nenne ich es jetzt mal. Also, ja. dass du mit dem Kreuzbandriss, wie du sagst, damals wirklich so gut wie raus warst.
Traumgast Müller-Wohlfahrt.
Und heute hat Flo Wirtz irgendwie Kreuzbandriss und ist gerade der vielleicht beste Spieler seiner Altersklasse in ganz Europa.
Ja. Übrigens zwei Spiele gemacht für England auch, aber ohne Tor geblieben. Zwei Spiele ist nicht besonders viel. Viele haben gesagt, er hätte hinterher auf jeden Fall Nationaltrainer werden müssen. Irgendwann mal, aufgrund der Trainerkarriere, über die wir jetzt gleich sprechen. Aber das kann man gleich vorwegnehmen, ist niemals passiert. Aber jetzt, damit wir das schnell abhaken, zur Trainerkarriere. Da brauchen wir jetzt mehr als die angekündigten 1 bis 2 Minuten, gerade für die Spielerzeit. Wir teilen das so ein bisschen auf in verschiedene Stationen. Vor allem reden wir natürlich darüber, was ihn als Mensch ausgezeichnet hat oder eben auch nicht. Aber bevor wir zu ihm als Person kommen, müssen wir ein kurzes Interview hören vor einem Spiel. Man hört es gleich, aber ich sag's schon mal dazu, Clough wird gefragt, wie die Aufstellung aussieht. Das ist kurz vor dem Spiel, aber am besten hört jeder mal kurz selber rein.
One last thought, Brian. Can you tell us where Nigel Clough will be playing this afternoon? Will he be playing in the back four or will he be playing elsewhere?
Well, Sean, I've already told your commentator, Martin, who's been a friend of mine for a long, long time. He's playing in the back four.
Da gehen gleich mehrere,
da schauen Sie mich groß
da
an.
Gehen gleich mehrere Türen und Fenster in meinem Kopf auf.
Ja.
Erstens, es geht um Nigel Clough,
sein Sohn, ja,
der dann unter ihm spielt. Und zweitens, na, wenn du jetzt schon sagst, oder wenn er jetzt schon sagt, Martin, euer Kommentator, mein Freund, ist das vielleicht...
Ja, es ist interessant.
Das heißt, du hast einen gemeinsamen Freund mit Brian Clough.
In dem Fall ja, weil das super lustig war. Ich habe das Interview gehört, ohne zu wissen, wie gut Martin und er sich kannten. Mhm. Und dann sagt er, I've already told your commentator Martin. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht der Letzte sein. Das kann ja nur einer sein. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeschaut. Naja, um es kurz zu machen, liebe Freunde, ich war vergangene Woche in London und ich habe mich mit dem Kollegen Martin endlich mal wieder getroffen. Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Wir saßen über 2 Stunden in einem Café, haben über alles Mögliche geredet, über Gott und die Welt, nicht nur über Fußball, sondern wirklich über alles. Aber ich habe ihm dann gesagt, bevor ich wieder in Richtung Flughafen musste, wir sollten draußen noch kurz was aufzeichnen. Es geht um Brian Clough und er muss ja nicht immer nur per Sprachnachrichten zu Gast sein und so weiter. Aber wie das eben so ist, es wurde gar nicht so kurz. Wir sind auch ein bisschen vom Thema abgekommen. Das allein halte ich für nicht so tragisch, das passiert uns dreien ja sonst auch ab und an mal. Aber ich würde sagen, bevor wir dann über Brian Clough an sich sprechen, lassen wir Martin über ihn sprechen, dann weiß jeder schon mal, was das für ein Mensch war. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich denke, wir lassen es mal in voller Länge laufen, weil wenn Martin sich schon die Zeit nimmt, dann schneiden wir nichts raus. Also hier unser Gespräch aus London in voller Länge. So, this is a very lovely day in London. It's been a very nice chat, a great coffee, especially because of you, my friend. Martin, it's so good to see you again. It took a few years, I guess, because we haven't met since the pandemic, probably.
I guess so. I mean, we were supposed to meet, weren't we? But I've had problems with my health, my vocal cord. Although I wasn't ill in the sense of having pain or anything like that, I couldn't speak to you. So we couldn't meet, really. But now I can, and I'm delighted to do it face-to-face rather than sending you those voice notes on the previous podcast. And you want to talk about Brian Clough?
I think we should do that, yeah, because this is the episode and it's about him. And of course, I saw a very nice interview, even two. One of your colleagues asked Brian about the lineup and his answer was, why are you asking me? I already told Martin.
Well, he was, I always say about Brian that he invented reverse psychology and he made it work with his players and made a group of pretty talented players. He was a very good judge of the quality of a footballer. And he would build you up and get you into a frame of mind where you'd do anything for him. And then just when you think you might be really in his good books for ever and a day, then he'd cut you back down to size again. And I'll give you an example. I would go and maybe do an interview with him for television back in the 1980s. And he would make me feel like $1 million, and he would get a top player to make me a cup of tea. I was very embarrassed by it, to be honest, but like people like Peter Shilton, who was the England goalkeeper at the time, Trevor Francis, who was the star striker, you know, and they'd have to make cups of tea, and I'd be going, no, Brian, please, I don't want to, you know, not really embarrassing me about doing this. No. Young man, you deserve these people to look after you. They're doing nothing. They're just footballers. Yeah. And then a week later, you might go back for another interview, and then you'd think you'd cracked it, and he'd leave you in the reception waiting for 2 hours before he finally gave you his time. But it was clever, and he was so likable through that. And
he was one of a kind?
One of a kind. And when you think, you know, Nottingham Forest went, I saw his very first game in charge of Nottingham Forest, which was away to Spurs in the FA Cup. It was a replay, I think. And they were in the second division, the old second division, the championship now. And they won.
Yes.
And
we did an episode about Nottingham Forest last week. Mm. And this week we only talk about Brian Clough because, first of all, we wanted to put everything in one episode. But there are so many stories about him and about the club.
You could fill 100 podcasts with stories about Brian Clough. Yeah. But from that point, really, and he was one of the first, I suppose, genuine personality managers. You didn't know too much about the managers. They picked the team and they did the training and things like that. But it was really about the players. The television was covered in England with maybe 4 or 6 cameras. There wasn't a camera spare to concentrate on the dugout like we do now. So... But Brian took it to a different level. Everybody wanted to talk to him. He was very strong views about football, very strong views politically as well. And he was great company, absolutely terrific company. But he asked me to do things like, I'll tell you a story about how I was doing a commentary on his Nottingham Forest team away to Leeds, which was one of his old clubs. It was a big, big game. So I asked if I could go to the team hotel to see him and get the lineup from him. And he said, yes, come after lunch. So being sensible and making sure I got a long night, it was a night game. So I basically went and ate everything I possibly could at a cafe near the hotel. And then somewhat bloated, I arrived to see after lunch Brian. And then I got told, oh, he's in the restaurant. I thought, no, 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 I'm seeing him after lunch. No, no, he insists that you go in the restaurant. So I go into the restaurant and he calls over the waiter and said, this young man is using his voice tonight. He needs some help. And I think the help is ice cream. So can you get him the biggest plate of ice cream that you could possibly get from your kitchen and give it to this young man? And I go, Brian, I'm so full. But I ate it because it was Brian Clough. And it was a kind gesture, to be honest. But, you know, you couldn't say no. But he was very good to me. And he let me go on the team bus to games sometimes. You know, it wasn't just me. He was very clever at getting the best out of people. And that included the media as well as his footballers. But what he achieved when back-to-back European Cups is just incredible. Getting promoted just prior to that into the top division, then winning the championship, being champions of England to get into the European Cup, as you had to be in those days. So exceptional. We lost him far too young. But he is rightly remembered by people of your generation who obviously never came across him. I would say his place in English football is guaranteed and very much deserved.
I think the ice cream was not too bad for you, because when we have dinner, I remember that you always like the dessert. So I think it was not too bad.
Sweet tooth, yes. Yeah, very much so. I'm trying to stop that now, but I still love ice cream, by the way. And it was very nice and I was very grateful. And the commentary was okay, maybe down to the ice cream.
So. Martin, thank you very much for your time. It's been great talking to you. It's been great meeting you. We've met 15 or 16 years ago.
Yes.
We've been everywhere, Champions League and World Cup. So
it will be 16 years in June, I guess.
Yeah, it was at Euros 2008 in Austria, Innsbruck.
It was. And I have to tell the podcast this, because your fans and your followers, and now you're an influencer as well as a very bright young media person. The reason we're friends is because you were a volunteer for UEFA and I was a commentator, and we spent time in between the matches in these lovely venues in Austria and Switzerland as well. And I saw that you had something extra. You had an X factor about you. You were interested in football. You were interested in the people in football as well. And the hook, I said, is why we really ended up becoming friends, was you managed to talk to Fernando Torres, who was part of the Spain squad, and he was known as being a bit of a recluse, not necessarily wanting to befriend anybody. And I thought, this young man, I've been following Fernando Torres at clubs and country and never really had a decent conversation with him. And there's somebody who's only been in the game 5 minutes and he's his best mate now. So Fernando Torres sort of brought us together. He'll never know that, but that's the truth.
I am very thankful to Fernando Torres because of that conversation that took probably 5 minutes or 10, and took me to several Champions League finals with you and World Cup finals. So thank you, Fernando Torres, and especially thank you, Martin, because I hope we will have many more adventures to come.
I hope so too.
Thank you very much, Martin. We are in Wimbledon, by the way, but we didn't talk about tennis a lot, so we stick to football, right?
No, but we've got
most of the time.
Whereas most of the British people will be in Germany while Wimbledon's going on, the German people will be here guided by you. So I hope, listen, there's a great job for you. And tennis is not perhaps a game that I know much about, but you know a lot about it, and I'm delighted that you're making such progress. It makes me feel justified that I did sort of tweak your lifestyle a bit by suggesting that you should go into the media against probably the best wishes of your family. So it was a big responsibility. If you messed up, it was down to me.
And Fernando Torres.
And Fernando Torres.
Thank you very much, Martin. Great to see you. Thank you. Cheers.
Also Mario, wenn du mal sowas wie ein Bewerbungsschreiben brauchst, ich klipp dir das hier einfach schnell raus, ne, aus der Folge. Also das ist ja wirklich...
Ja, oh. 5 Jahre Nachholspiel war das gerade eines der großen Highlights.
Ja.
Also euch beide, wir kennen ja deine Geschichten und wir kennen ja seine Stimme. Und jetzt euch beide mal im Ohr zu haben, also der eine links, der andere rechts und auch die Entstehungsgeschichte Fernando Torres nochmal zu erfahren, wirklich ganz besonders.
Eigentlich war das natürlich überhaupt nicht der Plan. Wir haben über Brian Clough gesprochen, deswegen habe ich auch vorhin so gesagt, wir sind dann vom Thema abgekommen, weil Martin das dann auf einmal ausgepackt hat. Es war nicht der, nicht mein Plan jedenfalls, aber gut. Es war ein richtig schöner Vormittag, den wir da in Wimbledon verbracht haben. Es war wirklich gut. Wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich immer so ein Straßenschild gesehen, wo Wimbledon drauf stand. Da hat mich natürlich schon gefreut, da zu sein, mit ihm auch noch. Und ja, ich meine, ab und zu klopft es halt am Fenster in dem Café, weil jemand ihn erkennt und dann kommen die Leute rein und reden kurz mit ihm und ja.
Ich habe bei Martin immer cool. den Eindruck, das mag einfach eine ganz subjektive Wahrnehmung nur sein, nur ich habe immer das Gefühl, vielleicht weil es auch aus Martins Erinnerungen und Schilderungen so kommt, aber dass so die alten englischen Fußballidole, die Trainer, die Spieler, irgendwie klingt das alles immer so ein bisschen mehr nach altem Scotch, nach altem Rotwein, so irgendwie wertiger, als wenn du jetzt irgendwie Leute in Deutschland, große Namen haben wir auch ohne Ende in der Geschichte des Fußballs. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie, also über Franz Beckenbauer würde man jetzt Uli Köhler reden lassen, der würde genauso schwärmen, nur irgendwie ist es bei Martin schon immer was sehr Spezielles.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und mir fällt gerade auf, Mario, meinst du nicht auch, also als er jetzt so erzählt hat, als er ihn dann dahergeholt hat ans Restaurant und hier noch Eiscreme und dies und das, das ist vielleicht auch ganz nett von Brian Clough gewesen, aber war das nicht vielleicht auch so ein ganz klein bisschen Psychologie im Sinne von, der kommentiert ja heute noch meine Mannschaft, wenn ich jetzt nett zu ihm bin und ihn nicht umgarne, aber zumindest irgendwie eine gute Verbindung mit ihm habe, kommentiert er das vielleicht etwas wohlwollender oder wirst du das...
Also,
weil Brian Clough ist ein Schlitzohr, genau, wie wir ja gleich noch hören werden.
Also, das hat Martin ja auch mehr oder weniger gesagt. Also einerseits bist du sein bester Freund, andererseits am nächsten Tag denkst du, der kennt dich kaum. Mhm. Das kann immer sein.
Finde ich interessant auf jeden Fall, ja.
Es kann immer sein, dass er sowas vielleicht im Hinterkopf hatte. Ich will es ihm trotzdem erstmal nicht unbedingt per se schlecht auslegen, weil andere sind immer so und du kriegst nie ein Eis von denen. Ja, wirklich. Das ist ja besser, du kriegst ab und zu mal wenigstens was Nettes.
Ja.
Und manche sind nie so richtig. Naja, gut. Auf jeden Fall
sehr schön.
Zurück zu Brian Clough. Das war jetzt nur eine kurze Exkursion, weil es natürlich gerade passenderweise war. Und das ist auch nur passiert, weil ich eben dieses eine Interview gehört habe, in dem Brian Clough gesagt hat, warum fragst du mich nach dieser Aufstellung? Ich habe die doch dem Martin schon gegeben.
Wenn übrigens einer von euch zu Hause des Englischen nicht so ganz mächtig sein sollte, schreibt Mario bei Instagram, der gibt euch eine kurze Zusammenfassung, ja. Das passt schon.
Richtig, ganz genau, so machen wir das. Er hat gesagt, Wimbledon ist der beste Platz, Tennisplatz der Welt.
Hat er sehr langsam gesagt.
Jetzt hast du noch was angerichtet. Ja.
Ja. Also Brian Clough war bei verschiedenen Vereinen als Trainer. Martin hat ja ein bisschen was schon gesagt. Die bekanntesten Stationen sind natürlich Derby County und Nottingham Forest. Eins nach dem anderen allerdings. Er war erstmal Jugendtrainer nach seinem Karriereende in Sunderland. Nebenbei hat er den Trainerkurs der FA gemacht, wie man es halt machen muss, auch heute noch. Der Kurs, hat er gesagt, war eine mittlere, also er hat gesagt eine Katastrophe, ich sage jetzt mal eine mittlere Katastrophe, so schlimm kann es nicht gewesen sein, es ist ja aus ihm was geworden. Aber Clough hat in diesem Trainerkurs immer gedacht, er wüsste alles besser als der Trainer des Kurses und der wiederum, der Trainer, der das hat leiten sollen, war Charles Hughes. Das war wiederum derjenige, der eigentlich Kick and Rush erfunden hat. Also in England ist das eine große Nummer. Und dann kam der Clough daher und hat gedacht, er weiß eh alles besser. Hinterher hat er mal gemeint, ich habe mich bei jeder praktischen Übung freiwillig gemeldet. Hughes, wann immer möglich, eines Besseren belehrt und den anderen Teilnehmern des Kurses Alternativen aufgezeigt. Ich bin mir sicher, dass sie am Ende mehr von mir als von Hughes gelernt haben.
Es ist natürlich auch bei Kick and Rush irgendwo, bietet es sich ja an, ne? Dass du irgendwann mal sagst, also das mit dem hohen Ball, kann man das hier auch hinten irgendwie ein bisschen, also flach rausspielen?
Ja.
Nur so viel. Man muss einfach sagen, dass der Typ, was auch immer man von ihm halten möchte, er war ein Original. Also von seinen Zitaten her, von der Art und Weise, wie er ist, Sowas passiert nicht allzu häufig. Er ist dann zu Hartlepool United gegangen. Der war mit 30 Jahren, also nur ein Jahr nach Karriereende, der jüngste Trainer der vierten Liga. Gar nicht so schlecht, die vierte Liga. Co-Trainer damals auch schon Peter Taylor. Den hat er nämlich mitgenommen. Dann Derby County. Wenn ich jetzt sage, was ihm passiert ist, dann kommt euch das bekannt vor, denn er ist aufgestiegen und Meister geworden. Das gleiche erleben wir oder haben wir vergangene Woche schon erlebt, ist ihm natürlich mit einem anderen Verein nochmal gelungen. Es war ganz interessant, als er da hingegangen ist, der Brian Clough, 1967 ist es gewesen, hat er erstmal komplett aufgeräumt. 11 Spieler mussten gehen, nicht nur die, auch die Clubsekretärin, der Greenkeeper und der Chefscout mussten gehen und 2 Damen, die beim Verein angestellt waren, weil er sie nach einer Niederlage erwischt hat, wie sie beim Kaffeetrinken waren. Und zu freundlich miteinander umgegangen sind, so zu fröhlich waren.
Felix Magath-Züge, ne?
So ja, in Wirklichkeit
das heißt,
war
das heißt, wenn die in Tee England
getrunken es war natürlich Tee trinken, es war nicht Kaffee trinken, aber ja. Was hast du gemeint? Das hab ich's grad nicht gehört.
Genau den Gag hat er gemacht. Also er meinte, hätten sie Tee getrunken, wäre alles
gut
gewesen.
Achso, nein, es war Tee. Ich habe es gerade falsch gelesen. Es war Tee, ja.
Macht, also jetzt irgendwie so, also Greenkeeper kann man sich ja vorstellen, also einfach Platz nicht gut so, dann holen wir uns einen neuen. Aber irgendwie auch so die erste unsympathische Note, jetzt einfach 2 Damen rauszuschmeißen, weil sie Tee trinken. Was soll denn das?
Ja, und 3 Damen mit der Clubsekretärin noch dazu.
Hat die auch Tee getrunken?
Das weiß ich nicht, die musste vielleicht auch einfach so gehen. Man weiß es nicht genau. Es ist 1967 gewesen, das ist für mich ein bisschen schwierig gewesen nachzuvollziehen in der Vorbereitung. Deswegen machen wir jetzt weiter. Also der Peter Taylor war ja dabei, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Olli hat es vergangene Woche schon erwähnt. Da war eher so ein bisschen der Arbeiter im Trainingsalltag und der Spielerentdecker. Deswegen hat Olli auch gesagt, super Symbiose eigentlich zwischen diesen beiden. Clough war der Motivator mit einem riesigen Selbstvertrauen, das halt auf die Spieler abgefärbt hat.
Kann man sich vorstellen.
Das System, das sie gespielt haben, war meistens ein 4-4-2, also jetzt auch nicht die Welt neu erfunden. Damals, okay, vielleicht schon, aber 4-4-2 klingt heute einfach solide, ganz normal. Aber sie haben trotzdem den Fußball verändert. Von Kick and Rush ging es dann zum flachen Ball, weil er von Mr. Kick and Rush sowieso nicht viel hielt bei dieser Trainertagung. Passenderweise, weil ich zwischendurch immer ganz gern habe, streue ich ein Zitat ein, passend dazu, warum sie nicht mehr Kick and Rush, sondern flachen Fußball gespielt haben, sagt er. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir den Wolken Fußball spielen, hätte er dort Gras wachsen lassen.
Ja.
Was willst du sagen?
Punkt.
Ja. Punkt. Richtig.
Ja, das klingt schon geil. Fast literarisch, wie so ein Buchtitel.
Aber das ist übrigens auch das, Mario, du meintest ja, dass du heute nicht ganz so viel Sportliches ansprechen wirst, sondern eher persönliche Seiten des Trainers. Ich kann es ja nur ganz kurz mal einstreuen. Das war auch das, womit die Mannschaft, also die zweite Liga sowieso, da ist man ja, wenn man spielerisch stärker ist, da waren sie sowieso allen überlegen, aber das, was diese Mannschaft und den Trainer so besonders macht, ist, dass man sich mit dieser Spielweise sogar in der ersten Liga, wo man ja ausgehen könnte, dass da die Mannschaften besser spielen, auch so durchgesetzt hat. Eben gegen Liverpool, gegen Man United und so weiter. Eben aber auch gegen diese beinharten Verteidiger. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass Ende der 70er in England, wie Hans immer so gerne sagt, dir die Füße abgeschraubt wurden. Und das haben die einfach wirklich durch schnelles Spiel, so nach dem Motto, wenn ich als Spieler den Ball nicht habe, kann ich auch nicht umgegrätscht werden. Deswegen schnell One-Touch oder nur so 1-2 Ballberührungen und dann eben gleich zum nächsten. Das war außergewöhnlich. Und das haben am Anfang alle nur belächelt, so nach dem Motto, hier schöner Fußball, ja genau, wir wollen erfolgreichen Fußball sehen, deswegen machen wir Kick and Rush. Aber er hat sie alle eines Besseren belehrt.
Dort sind sie jedenfalls Vierter geworden, im dritten Jahr, als er dann da war. Meister, also was ich vorher gesagt habe, er ist Trainer geworden und Meister geworden, war nicht in der ersten Liga. Jetzt aber im dritten Jahr Meister auch da, nach 88 Jahren zum ersten Mal wieder. Das war ein bisschen kurios, weil Clough im Urlaub davon erfahren hat, dass sie Meister werden. Denn,
was?
Ja, weil Derby hatte das letzte Spiel bereits und Leeds und Liverpool noch nicht. Und dann haben aber beide gleichzeitig nicht gewonnen und jeder ist davon ausgegangen, dass die, also einer der beiden mit Sicherheit, zumindest mal sein Spiel gewinnen würde, dann ist Klaffen Urlaub gefahren, haben beide nicht gewonnen und dann haben sie ihn angerufen und gesagt, jo, ihr seid jetzt Meister.
Manchmal wird man ja auf dem Sofa Meister und er ist halt am Pool Meister geworden.
Ja, genau.
Ist auch
das
gut.
Das ist
und nicht jeder Anruf im Urlaub ist eine Kündigung, ne? Also.
Nee, war auch nicht Skifahren. Er hat sich mit allem und mit jedem angelegt damals, muss man auch ganz klar sagen. Also innerhalb der Mannschaft war er unwahrscheinlich beliebt, im Gegensatz zu seiner Spielerzeit jedenfalls, weil er eben so viel Selbstvertrauen hatte und das dann auf die Mannschaft abgefärbt hat. Aber 1,5 Jahre später hat er den Machtkampf gegen seinen Präsidenten verloren Es ging dem Ende entgegen bei dem Verein. Der Auslöser war, also es gab bestimmt mehrere, aber sie haben 1-3 gegen Juve international verloren und er hat dann keine Interviews geben wollen, Brian Clough. Er hat zu den italienischen Journalisten gesagt, cheating bastard. Wer das übersetzt haben will, soll wieder schreiben. Aber ja, irgendwie hat es dann nicht mehr so gut zusammengepasst mit dem Verein und ihm. Und ja, die Spieler waren traurig, der Präsident konnte es nicht mehr aushalten mit ihm. Er ist dann gegangen, war ganz kurz bei Brighton und Hove Albion. Aber darüber brauchen wir nicht lange sprechen, weil die Zeit reicht nicht. Aber er ist dann zu Leeds United gegangen. Das hat Martin vorhin ganz kurz erwähnt. Und bevor wir über Nottingham Forest sprechen, weil das machen wir sehr kurz, ehrlich gesagt, weil wir das letzte Woche schon lang gemacht haben, sprechen wir ein bisschen ausführlicher über Leeds.
Was sehr interessant. Ich freue mich sehr drauf, ja. Auf die Episode jetzt.
Ja, wirklich sehr, sehr interessant gewesen, weil er dort nur 44 Tage lang Trainer war. Er war ja davor eigentlich eine große Nummer durch die Aufstiege und die Titel und was auch immer alles passiert ist. Und er ist Nachfolger geworden seines großen Rivalen Don Revy. Der wurde Nationaltrainer. Also das hat er Brian Clough voraus. Die beiden haben wahnsinnig häufig gestritten, weil Clough immer gesagt hat, der Revy, der lässt immer nur unfairen und hässlichen Fußball spielen. Das kann ich nicht aushalten, das kann ich nicht ertragen, das ist ein furchtbarer Typ. Der hat null Ahnung und es sieht auch noch beschissen aus, auf gut Englisch gesagt. Nee, nicht er, sondern das Spiel, das
er spielt. Ach so, okay.
Nein, das Spiel, das er spielen lässt. Und dann...
Aber die haben sich dann quasi über die Newspapers gestritten, also es war jetzt so ein...
Perfektes Timing deines Einwurfs, weil wir haben nicht darüber gesprochen, aber es gibt ein Interview aus dem September 1974. Beide sind zu Gast bei ITV. Es ist heute unvorstellbar. Es gibt einen Moderator, zwei Gäste. Das sind die zwei, die sich einfach nicht leiden können.
So wie Christoph Daum und Uli Hoeneß damals.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Deswegen sage ich heute unvorstellbar. Jetzt kommt es dazu, dass man in England sagt, und die behaupten das bis heute felsenfest. Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll oder nicht, aber ich habe es mehrmals gelesen. Die beiden wussten jeweils nicht, dass der andere auch kommen würde.
Also, geil, super.
Wie auch immer, sie müssen es wohl kurz vorher erfahren haben, weil sie saßen nebeneinander, aber es hat sich auch keiner abbringen lassen und gesagt, also wenn der da ist, dann gehe ich nach Hause. Das Interview existiert, es geht ewig lang, es ist auf YouTube, also wer aber wirklich gar nichts zu tun hat, kann sich ein Interview zwischen zwei englischen Trainern in den 70ern oder so anschauen. Wir haben es natürlich da nichts draus rausgeklippt, weil das würde schon ewig lang dauern. Aber
wurde auch geraucht, so richtig klassisch. 70er-Jahre Fernsehen?
Ich habe jetzt nicht die ganze Stunde angeschaut, aber in den Minuten, die ich gesehen habe, haben sie nicht geraucht. Aber ich habe einiges Interessantes trotzdem gesehen. Also die sitzen da nebeneinander und die diskutieren dann miteinander, ob der Clough der richtige Nachfolger von Revy war. Also müsst ihr euch mal vorstellen.
Ja, okay,
also,
interessant. Es kann ja eigentlich dem einen fast egal sein, weil ja, der ja aufsteigt, in Anführungsstrichen.
Ja, dann sagt der eine natürlich, ja, das hättest du besser machen können. Meine wow. Mannschaft hat gesagt, ja, schau doch, wer alles verletzt war.
Stell dir das mal heute vor, wie geil das wäre.
Ja, voll.
Ja.
Krass.
Ja, es war wirklich ein Wahnsinn. Und das läuft auch, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das bei YouTube hieß, aber halt so, this is the interview. Wie ist groß geschrieben. Also das muss da bis heute berühmt sein. Das ist genau dieses Ding, das müsst ihr euch anschauen.
Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich kannte diesen Herrn Revy nicht. Der ist übrigens auch in Middlesbrough geboren.
Ja,
also daher kannte man sich wahrscheinlich.
Wahrscheinlich daher schon länger Rivalen.
Und ja. Das zeigt aber auch, dass Rivalität, also in dem Fall, wenn es dann auf so einer fachlichen Ebene passiert, auch was total Schönes, Unterhaltsames hat.
Ja.
Ja, faszinierend schon, ne, dass du wirklich da bist. Und dann kommt diese Mischung, dann wird es ja interessant, diese Mischung aus persönlichen Animositäten, aber auch so zu merken, oh, der könnte mir dann doch irgendwie gefährlich werden.
Vor allem war das auch einfach auch kein Fernsehstudio, wie man es heute kennt, sondern da saß ein Moderator, da waren noch zwei Stühle und da saßen die drauf, dahinter war irgendeine graue Wand und das war es auch schon. Aber Brian Clough, der war immer gut angezogen, das muss man sagen. Der saß immer mit Anzug da, der hat immer eine Krawatte an, meistens die gleiche Farbkombination, der sah immer gleich aus, mehr oder weniger. Und daneben, der Don Revy, der hat jetzt auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen, sondern die saßen da, es sah sehr gesittet aus. Man sah, wie gesagt, nichts, weil die vor der Wand saßen und dann haben die sich da eine Stunde gestritten, obwohl sie sich eh nicht mochten. Also das war eine super Geschichte. Aber, weil wir ja immer noch bei Leeds sind und das um diese Geschichte jetzt auch so ein bisschen geht, war eigentlich sein Problem, dass alles, was ihm bei diesen Mini-Vereinen, wo er vorher war, was ihm geholfen hat, ist da eigentlich gegen sich passiert. Weil er hat immer wieder mal gegen die Clubfunktionäre versucht, irgendwas zu machen oder nicht sie aus dem Amt zu ekeln oder so, sondern halt einfach, er hatte seinen Kopf und das passt natürlich dem Clubfunktionär nicht immer, wenn der Trainer sagt, ich brauche dies und dies und der ist schlecht, der kann weg, ihr habt es gehört, die Sekretärin kann auch gehen, die anderen haben Tee getrunken, sind jetzt auch weg, solche Dinge, das passt natürlich dem Vorstand eines Vereins nicht. Er hat wahnsinnig viele provokante Interviews im Radio gegeben. Er ist im Fernsehen ab und an mal sehr arrogant aufgetreten. Überhaupt nicht so, wie er jetzt gerade vorhin in dem Interview-Schnipsel, den wir gehört haben, ganz nett gesagt hat. Ach Junge, das habe ich, er hat, glaube ich, sogar gesagt, my son, I already told Martin und so. Das klingt ja total nett. Er muss wahnsinnig arrogant gewesen sein teilweise. Er hatte ganz, ganz seltsame Trainingsmethoden. Man wusste auch nicht genau, ob er kommt, wann er kommt und wie lange er bleibt. Deswegen war Peter Taylor so wichtig. Und ab und an war sein Umgang mit den Spielern mindestens zweifelhaft. Dazu später noch eine kleine Episode. Aber nun ja, nach 44 Tagen war das Kapitel damit beendet. Es gibt alleine über dieses Ding einen Roman, ja, der heißt Damned United.
Den habe ich mir ehrlich gesagt bestellt, nachdem ich mich auf die vergangene Woche vorbereitet hatte. Ja. Es ist jetzt schon da, ich habe es noch nicht angefangen, muss ich zugeben.
Guter Titel auch.
Es gibt The Damned United und es gibt auch ein oder zwei Filme, glaube ich.
Ja, komme ich jetzt gleich zu. Also das Buch ist erstmal von David Peace, muss man dazu sagen. Und dieses besagte Interview, das ich gerade angesprochen habe, war die Inspiration für das Buch.
Ja, schön.
Also man muss auch nicht unbedingt die Stunde anschauen, man kann auch 12 Stunden das Buch lesen, je nachdem, was man lieber hat. Später ist das dann verfilmt worden, was Olli gerade auch schon gesagt hat, und zwar... Michael Sheen hat Brian Clough gespielt.
Genau.
Der Regisseur, also das ist gar kein kleiner Film, ist Tom Hooper. Der hat The King's Speech und The Danish Girl gemacht.
Mm, krass.
Also, wer mal Bock hat...
Also, wer keine Lust hat, eine Stunde YouTube oder 12 Stunden lesen, der kann, macht 90 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, kann 1,5 Stunden oder 2 Film schauen.
Schön, wenn man sowas multimedial anbieten kann.
Ja.
Wir bräuchten so Affiliate-Links von Amazon, ja, wo wir dann nochmal so 2 Cent abkriegen.
Ja. Jetzt fehlt nur noch ein Podcast über das Thema.
Stimmt.
Ja, das war die Leeds-Geschichte. Also wir müssen schauen, dass wir alles nicht ausufern lassen wegen der Zeit. Aber zwischendurch,
ja, aber Leeds ist schon spektakulär.
Ist schon, ja, genau.
Vor allem, wenn es auch endlich mal ein Scheitern ist. Das finde ich ja auch so interessant.
Eben, und dieses TV-Interview, das da passiert ist, woraus dann Buch und Film entstanden ist und 44 Tage und was alles nicht geklappt hat, das gibt einfach viel her. Deswegen Buch und Film zu Recht. Zwischendurch aber, weil ich so gerne habe, noch ein Zitat. Von Brian Clough natürlich. Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Aber damals war ich ja auch nicht dabei.
Das ist halt echt Jose Mourinho. Es tut mir wirklich leid. Aber das ist ja wirklich Jose Mourinho.
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Weil ich finde,
ich habe so oft
so eine Mischung aus Mourinho, aber auch Zlatan, der natürlich auch.
Ja, aber er hat noch nie gespielt wie Mourinho. Weil Mourinho hat ja, habe ich ja vorhin erwähnt, wie Klopp auch. Und so.
Genau.
Der war ja ein wahnsinnig guter Fußballer.
Genau, es gibt halt so, ich finde zum Beispiel Van Gaal und Rehagel sind so, weil sie sich so ein bisschen, ne, lassen sich teilweise siezen und sind so ein bisschen generalisch. Aber die beiden, also Mourinho und Brian Clough, haben auch totale Parallelen in ihrer Attitüde.
Nottingham Forest haben wir auch noch auf dem Zettel stehen. Die ganz großen Stories haben wir vergangene Woche schon gehört. Das sind nicht wenige. Deshalb, kleiner Reminder, die 2 Folgen. Ein Jahr, nachdem er bei Leeds raus war, ist er zu Nottingham gewechselt. 1975 ist es gewesen. Ein Jahr später kam Peter Taylor mit dazu, den wir jetzt ja schon oft gehört haben, der eigentlich immer mit dabei war, wenn es erfolgreich war. Forest, also Nottingham Forest, war der absolut verhasste Rivale von Derby County. Deswegen war das auch erstaunlich. Er hat für zwei Mannschaften gespielt, die sich nicht leiden konnten. Und jetzt ist er bei 2 Vereinen so erfolgreich gewesen.
Wir können aber auch festhalten, in England,
auch nicht leiden konnten.
In England hasst sich fast jeder, ne?
Das wäre außer Martin Tyler.
Ich habe die ganze Zeit.
Also sag mal so, wenn das so ist, dann hätten wir uns die Folge sparen können, weil dann ist ja alles klar jetzt.
Ich habe die ganze Zeit von Asterix und Obelix den Schmied und den Fischverkäufer im Kopf.
Weil die zusammen unterwegs sind.
Ja, irgendwie so.
Immer und überall.
Immer aufeinander draufhauen.
Ja. Ja. Und ich sag's deswegen, weil zu Peter Taylor kommt auch noch eine Geschichte, die nicht unbedingt dann so gut ausging, obwohl sie bislang immer beste Freunde waren. Also, er ist trotzdem hingegangen zu Nottingham Forest, obwohl sie sich nicht leiden konnten, die beiden Clubs, und er mit dem anderen ja ein super Verhältnis hatte. Er hat das gleiche Kunststück geschafft, 2. Liga Meisterschaft, dann 2 Titel Landesmeistercup. Das machen wir jetzt alles sehr, sehr kurz, weil wir haben es vergangene Woche gehört. Wer es nicht gehört hat, kann das jetzt noch tun. Trotzdem ein Satz dazu. 1. Saison Meisterschaft, 7 Punkte Vorsprung auf Liverpool plus League Cup. Nächste Saison Nottingham Forest Pokal der Landesmeister gewonnen, Endspiel gegen Malmö. Ein Jahr später wieder gewonnen, Endspiel 80 gegen den HSV. Das ist die Kurzversion von vergangener Woche. Aber
das waren die großen Gegner damals.
Da ist wirklich viel passiert, deswegen lohnt es sich, die ganze Folge zu hören, wenn es sich ergibt. Zwischen November 77 und Dezember 78, also 13 Monate lang, hat Clough und sein Team einen Rekord aufgestellt, der ewig lange Bestand hatte. Ewig, ewig. Nottingham ist 42 Ligaspiele lang unbesiegt geblieben. Arsenal hat die Marke geknackt. Viele, viele Jahre später, es war ja dann die Saison der Invincibles, über die wir auch schon gesprochen haben, 2003, 2004 um den Dreh. Und die sind 49 Spiele, glaube ich. Es waren nicht 50. Ich glaube, nee, letzte hatten wir, ich glaube, es waren 49 Spiele, und die sie ohne Niederlage geblieben sind. Da haben sie sie überholt. Jetzt habe ich noch ein Zitat dabei, von dem haben wir vergangene Woche schon gehört. Martin O'Neill, glaube ich, hast du schon erwähnt, der da gespielt hat. Es geht um die Art und Weise zu trainieren von Brian Clough. Der hat gesagt, wenn er sich mal für 20 oder maximal 25 Minuten für uns auf den Trainingsplatz gestellt hat, hast du so viel gelernt wie von anderen ein ganzes Leben nicht.
Ach krass.
Deswegen habe ich gerade gesagt, weil der war manchmal da, manchmal nicht. Wie auch immer, also als Coach. Der war total unvorhersehbar. Komische Trainingsmethoden.
Guck mal, das habe ich vergangene Woche gar nicht so mitbekommen.
Ja, es war gut so, weil super, das hat ja, in dem Sinne, okay, hättest du auch sagen können, weil es mit beiden zu tun hat, mit Nottingham und mit dem Trainer, aber ich fand es wahnsinnig interessant, weil der bis heute so eine, ja, große Legende ist und genau, die Aura, die Olli gerade gesagt hat, auch noch hat.
Das finde ich immer so interessant, wenn du so eine Überheblichkeit und so eine Arroganz und ja auch so eine Unverschämtheit dann also hast, so als Person, wie du dann gerade als Fußballtrainer so eine große Truppe, auch mit unterschiedlichen Charakteren, also wie kannst du mit den Eigenschaften auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann in 20 oder 30 Minuten so viel von Fußball vermitteln, dass es auch bei jedem ankommt? Das ist schon irgendwie, also so, ich denke mir so, charakterlich ist das schon irgendwie eine ziemliche Transferleistung.
Normalerweise kannst du auch nicht 20 Minuten trainieren und nicht entlassen werden,
ja,
sondern da geht es gar nicht mehr so lange, aber er war halt der absolute Alleinherrscher in diesem Verein. Hinterher haben ein paar Leute gesagt, also wenn der jetzt sein Auto im Mittelkreis des Stadions hätte parken wollen, hätte auch keiner was dagegen gesagt. Oder wenn er gesagt hätte, ich will einen Löwe als Haustier, dann hätten sie ihm das Büro gerade auch noch hingestellt.
Ja, man kann halt sagen, wer gewinnt, hat recht. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich immer, was wäre denn vielleicht sogar aus der Mannschaft geworden, wenn die 60 Minuten mit ihm trainiert hätten. So, weißt du, das kann man ja auch so sehen. Aber wenn du halt Meister wirst, Champion und dann noch den Ligapokal einstreust und aus jedem vorherigen Zweitligaspieler auf einmal Nationalspieler machst, hey, da fragt der Präsident nicht nach, irgendwie, ob jetzt die Trainingsmethode richtig war oder nicht.
Wir wollten ja noch oder wollen unbedingt noch drauf eingehen, was das so für ein kurioser Typ war. Ich selber kann das nicht, weil ich ihn nie kennengelernt habe, aber es gibt ein paar nette Anekdoten. Wir hören jetzt mal ab und an rein, ich sage einmal dazu, es gibt einen Kollegen, der, ich sag Kollege, weil er hat auch einen Podcast in Großbritannien, der heißt Reservoir Red Dogs. Matt Ford heißt der Name, ist auch als Comedian mit unterwegs und so, deswegen kann der ganz gut erzählen, hört mal rein. Damals hat er Clough kennengelernt, als besagter Podcaster und Comedian Balljunge war. Und die Geschichte ist so gut, ich habe richtig lachen müssen.
Meeting Clough for the first time was overwhelming. I was a mascot for a game in 1993 against Crystal Palace, one of Clough's last ever games in charge. I had quite bad eczema on my face at the time, and Clough just comes over to me and went, "Bloody hell, son, you are an ugly bugger. You know, you're being insulted by this god." And he gives me this stuff called Betnovate, which is a steroid-based ointment. Anyway, I had to see my doctor a lot as a kid. And it cleared it up. It was like miracle cream. So I used to have to go to the doctor with my mum, and the doctor was like, "Oh my God, have you taken wheat out of your diet or dairy or something?" I said, "No, I've got some Betnovate." He said, "You cannot put it on your face. It can cause skin cancer. It was tested on horses. Where on earth did you get it?" I said, "Well, Brian Clough get it, mate." And the doctor immediately, I'll never forget this, went, "You met Cloughy?" And my mum was like, "Hold on a second. Is his face going to drop off or not?"
Yeah, sehr schön.
Ich muss es ganz kurz übersetzen, weil es ein bisschen ins Detail geht, nicht so einfach zu verstehen ist. Also, der hat ihn kennengelernt, der Balljunge hatte damals ganz schlimm Akne im Gesicht und musste dann verschiedene Cremes und was auch immer nehmen und war sehr häufig bei seinem Arzt. Und dann hat Brian Clough den Typen gesehen, den Jungen, und hat gesagt, sag mal, Junge, wie siehst du denn aus? Was für ein hässlicher Kerl bist du denn? Und hat ihm dann eine Creme gegeben, die er dann benutzt hat. Und dann ist er mit dieser Creme zum Arzt gegangen. Und dann sagt der Arzt, um Gottes Willen, du kannst doch nicht diese Creme in dein Gesicht schmieren. Erstens kann die Krebs verursachen und zweitens wurde die an Pferden getestet. Und so, woher hast du die bekommen? Und dann hat er eben gesagt, ja, von Brian Clough. Und der Arzt, was? Du hast Brian Clough kennengelernt? Und dann die Mutter aus dem Hintergrund, ja, Moment mal, fällt jetzt sein Gesicht ab oder kann das behalten?
Das ist ja das Geile, ne? Dass es viel besonderer war, anstatt dass er irgendeine so Pferdecreme nimmt, die ihm das Gesicht
zerstört. Vor allem, wo hat er die auch immer noch her, die Creme?
Ja, ja, das will man wiederum gar nicht wissen, glaube ich.
Also gemein war er auch noch.
Ja, ja. Ja. Ah.
Also jetzt mal am Lachen und gleich sind wir am Kopfschütteln, weil jetzt kommt noch einer, also mit Fug und Recht kann man ja behaupten, wir hatten schon echt große Namen bei uns im Podcast, gell? Aber jetzt kommt einer, von dem würdet ihr nie erwarten, dass er in dieser Folge auftaucht. Und wenn doch, Respekt, aber niemals. Also, es ist Folgendes passiert. Brian Clough sitzt im Studio von ITV. Die Sendung heißt The Big Match. Dann kommt der Moderator daher und kündigt einen Special Guest an. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der Ausdruck hatte seinen Namen selten so verdient wie in diesem Moment. Denn dann kommt eine Videobotschaft, soll ich sagen von wem oder hört man seine Stimme? Ich weiß es nicht genau.
Lass es uns probieren.
Okay, wir probieren es. Also, kein Witz, das ist original, das ist nicht nachgesprochen, sondern das ist die Videobotschaft von dem an Brian Clough, den ihr jetzt hören werdet, inklusive der Reaktion von Brian Clough darauf.
I'm Muhammad Ali. The world know who I am. They know I'm confident and they know I talk. But there's some fella in London, England named some Brian Clough. Some soccer player or something. Anyway, I heard all the way in America, heard all the way in Indonesia that this fella talks too much. They say he's another Muhammad Ali. There's just one Muhammad Ali. And I want you to, whoever you are, you're not a fighter. And you don't take my job. I'm the talker. Now, Clough, I've had enough. Stop it.
Well, are you going to stop it?
No, I want to fight him.
Clough, that's enough. Ist halt auch geil, ne? Yeah. I want to fight him. Ach, wie geil, ey. Also ich bin jetzt wirklich, als du gesagt hast, ihr rechnet nicht damit. Ich war dann schon irgendwie bei der Queen oder so.
Ja, ja.
Also, aber
je nachdem, mit wem man es eher hält, aber das war fast noch eine Nummer höher.
Das war
für die Sportler jedenfalls.
Definitiv eine Nummer höher. Krass.
Ja. Krass, ja.
Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber das erste, also das gibt's auch mit Bild, das war die Videobotschaft, das war wirklich
cool. Vor allem ist ja, zu der Zeit war jetzt Fußball auch noch nicht so riesengroß in den USA, jedenfalls der englische Fußball nicht, aber es scheint sich ja rumgesprochen zu haben, überall, wo Muhammad Ali war, hat jemand gesagt, du, da gibt's diesen einen Trainer.
Ja. Ja, genau, kurz übersetzt, also Ali hat gesagt, der ist einer, der hat eine große Klappe und der Einzige, der das haben darf, bin ich, deswegen gib Ruhe, Clough. Es gibt nur einen Muhammad Ali und dann ist er eben gefragt worden, ja, so quasi, wie gehen wir damit um? Und dann am Schluss, das hat wahrscheinlich jeder verstanden, weil jeder musste ja lachen. Jo, ich will gegen ihn kämpfen. So machen wir das am besten.
Heute würde er damit sehr viel Geld verdienen.
Absolut. Ja, herrlich. Also wirklich Wahnsinn, was da alles rauskam. Als ich da angefangen habe zu lesen über Brian Clough, habe ich mir gedacht, da kann ich mir auch was gefasst machen. Aber dass Muhammad Ali am Schluss dabei auftaucht, das war mir dann auch neu. Naja, trotz allem. Er war ein Mann mit mehreren Gesichtern. Da müssen wir natürlich auch noch drauf eingehen, gehört auch dazu. Wir sind ja da überhaupt nicht wertend und sagen jetzt, wir sind Fans von Brian Clough oder so, sondern die meisten Geschichten, die wir bisher gehört haben, waren halt einfach lustig und unterhaltsam und ein cooler Typ. Geht auch ein bisschen in die andere Richtung, von daher gehört das einfach auch dazu. Er ist beschuldigt worden, dass er bei einigen Transfers auch ein bisschen in die eigene Tasche gewirtschaftet hat und mitverdient hat. Ehrlich gesagt, damals war das kein großes Ding, das haben die einfach akzeptiert und haben wahrscheinlich gedacht, gewieft. Nicht schlecht, oder? Ist so viel Geld im Umlauf, soll er noch ein bisschen was einstecken, wenn es keinen stört. Macht das doch. Aus heutiger Sicht muss man sagen, nicht ganz ideal gelaufen. Er war 18 Jahre lang Trainer von Nottingham Forest, 1993 dann nicht mehr. Der Verein ist abgestiegen in der Saison, in der er dann aufgehört hat, Brian Clough. Und einer der Gründe für seinen Rückzug als Trainer war Alkoholismus. Er hat angefangen, sehr, sehr viel zu trinken, auch zum Frühstück schon. Also das habe ich wirklich überall lesen können. Mit Weißwein ging es los, Whisky, am Ende war es dann viel Wodka. Auch an der Geschäftsstelle hat immer wieder Leute zu sich ins Büro eingeladen, um anzustoßen. Und ja, es war dann einfach zu viel. Also nicht so, dass man mal ein Bier miteinander getrunken hat, sondern irgendwann war es nicht mehr okay. Er hat dann selbst auch gesagt, dass das aus ihm einen schlechteren Trainer gemacht hat. Er hat es nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Also er war sozusagen, ja, wie sagt man? Ich will nicht sagen schlau genug, um es zu erkennen, weil das hat nichts mit Schlaue zu tun. Aber er hat es einfach erkannt, um zu sagen, das ist zu viel. Aber er hat es trotzdem nicht unter Kontrolle bekommen. Das muss man eben auch sagen. Und ja, wir kommen ja nachher noch zum Ende seines Lebens. Das hatte dann damit auch zu tun. Justin Fashanu ist wahrscheinlich fast jedem unserer Zuhörer ein Begriff, ein homosexueller Fußballer, der damals bei Nottingham Forest gespielt hat. Sein Trainer war zu der Zeit Brian Clough. Es gab immer schon ein paar Gerüchte und er hat dann im Privatleben nachforschen lassen oder selber nachgeforscht und mitbekommen, dass Fashanu regelmäßig in der schwulen Szene von Nottingham unterwegs war. Mhm. Daraufhin hat Clough den Fashanu vor versammelter Mannschaft bloßgestellt, also Schimpfwörter und wie auch immer, ist schwierig zu sagen, weil es gibt verschiedene Berichte dazu, aber bloßgestellt trifft es auf jeden Fall. In seiner Autobiografie hat Clough später geschrieben, im Nachhinein glaube ich nicht, dass es falsch war, ihn auf seine sexuelle Orientierung anzusprechen, aber ich hätte es im privaten Rahmen tun sollen oder eben auch gar nicht. Also im Prinzip
hat ihn halt geoutet, mehr oder weniger, vor den Mitspielern.
Genau, es geht ihm einfach nicht an.
Oder nicht, ist dann auch
scheißegal. Ja, und er hat es nicht auf die feine englische Art getan. Ja. Selbst wenn er das getan hätte, wäre es nicht sein Job gewesen, das zu tun. Aber so wie er es gesagt hat, war es absolut gar nicht in Ordnung. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja auch, dass sich Fashanu am Ende umgebracht hat. Und ja, es ist eine sehr lange Geschichte. Hier ist jetzt sehr kurz erzählt, aber das gehört eben auch zu Clough dazu. Im Nachhinein hat er sich total schrecklich gefühlt, das muss man auch sagen. Es war ein Fehler, er hat es eingesehen. Er hat gesagt, ich war für ihn verantwortlich als Trainer, aber ich habe ihm nicht geholfen.
Und man kann sich vorstellen, so wie du ihn bisher charakterisiert hast und die Ausschnitte, die wir auch gehört haben, dass es dann wahrscheinlich auch nicht sehr einfühlsam war in der Kabine, sondern dass er sich vielleicht auch mit diesem Outing auch profilieren wollte. Und
Fußball war immer eher etwas stumpfer. Brian Clough, so gewitzt er auch in Business-Sachen oder in Fußball-Sachen gewesen sein mag. In dem Fall war er es definitiv nicht. Schön, wenn er es bereut, aber im Endeffekt dann halt auch zu spät.
Aber ja, die Schattenseiten gehören auf jeden Fall auch zu dieser Geschichte dazu. Nochmal am Ende zurück zum Sportlichen, weil ich es gerade schon gesagt habe. Nach 18 Jahren sind sie, also nicht nach 18 Jahren abgestiegen, aber er war 18 Jahre Coach und dann sind sie abgestiegen, obwohl er so viel mit ihnen vorher erreicht hat. Er ist dann dementsprechend auch nie gefeuert worden, aus Dankbarkeit, auch als es schlecht lief nicht. Letztes Heimspiel war gegen Sheffield United. Man hat ihm unglaublich viel Liebe und Respekt entgegengebracht von Seiten der Fans. Also selten gesehen, die Fans sind auf den Platz gerannt. Normalerweise passiert sowas entweder, weil man was zu feiern hat oder weil man auf die Spieler losgehen will als Fan. In dem Fall sind sie abgestiegen, aber sie sind auf den Platz gerannt, weil sie ihm Blumen überreichen wollten und Geschenke überreicht haben. Dem Trainer wohlgemerkt, obwohl sie abgestiegen sind. Er war komplett in Tränen aufgelöst. Und ja, kurz bevor er den Verein verlassen hat und schon klar war, dass sie absteigen würden, gab es noch ein Interview zwischen Brian Clough und Martin Tyler. Das geht jetzt knapp, ja, so 1,5 bis 2 Minuten. Es geht eigentlich ums Sportliche. Aber ich will es deswegen auch nochmal hören und euch vorspielen, weil das auch ein bisschen zusammenfasst, wie Brian Clough so ist, weil letztendlich sind sie gerade abgestiegen und Martin fragt ihn jetzt gleich, wie es ihm denn geht und so weiter. Also man wird gleich merken, trotz des Abstiegs und trotz der größten Niederlage sportlich, ist er als Mensch in dem Fall, in dieser Situation, sehr angenehm geblieben.
Martin, hello, how are you? How's those beautiful children of yours?
Well, they're very happy, Brian, but are you happy?
Yes, I'm delighted. I mean, sorry I've lost today, obviously, but I am happy. I'm a happy man. Happiness comes with inside.
What are you going to be doing? We just can't, I know you've got one more
everything.
Game to come.
And my mum used to say, mind your own business.
You did say in your programme notes that you'd be walking the dog and talking to your plants. Is it that sleeping, sort of thing?
Sleeping in fields. Mind your own business what I'm going to be doing, man. I'm just happy to have met you over the years. You've been charming, man, to me. And thank you very much.
Well, I think that's been a two-way thing. We're certainly going to miss you. Are you going to miss us? Are you going to miss the game desperately?
No, I'm not.
Really?
I haven't finished the game. I've got 2 more games to go, man. Possibly 3 or 4. I'm a football league manager by trade. That's my trade. All right? I do it well. I do it good. It could be argued I'm the best in the business.
Do you think, Brian, as I know you're edging towards the door, I promise you a final question.
Is not this edging. I'm going to put you through the door.
Is this going to be the end, or could you see yourself coming back?
As what?
As a manager of another club.
Oh, I thought you were describing I died coming back. The answer's no.
Never say never.
James Bond said that, never say never.
No.
Answer's no.
It's been a wonderful experience for us, Brian. Thank you.
I've enjoyed your company all the years. You take care.
And you.
Aber es passt doch ganz gut, finde ich, so was die beiden sich da jetzt so gegenseitig sagen oder versuchen zu sagen, passt ja auch genau zu dem, was Martin dir vor ein paar Tagen in London erzählt hat, ne? Dass das Ganze von Respekt geprägt war,
ja.
Dass man zwar professionell miteinander geredet hat, aber das Ganze eben auch teilweise auf eine vertraute und freundschaftliche Art.
Und man hört jetzt mal so diese empathische Seite, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu... Also mir selber zu erklären, wie ein Trainer so von einem Charakter aufgestellt sein muss. Einerseits so dieser Typ, der auch irgendwie keinen Lacher auslässt und sich irgendwie auch sehr schlagfertig gibt und dann auch seine Schwächen hat, wie wir auch gelernt haben. Und dann irgendwie so im Gesamtprofil aber auch noch diese sehr zugängliche und einfühlsame hat.
Die sportliche Geschichte ist damit abgehakt, aber ich will noch kurz die Geschichte von Peter Taylor zu Ende erzählen, die wir letzte Woche angefangen haben zu erzählen. Die beiden haben sich zerstritten, wie man das häufig mitbekommt, zwischen ganz großen Freundschaften, zwischen berühmten Leuten und dann plötzlich reden die kein Wort mehr miteinander. So war es bei denen auch. 1983, also als Brian Clough Trainer war bei Nottingham Forest, ist sein Kumpel Peter Taylor Trainer geworden bei Derby County. Hat ihn also verlassen, um einen eigenen Cheftrainer
auszunehmen. Ausgerechnet zu Derby County.
Richtig. Das alleine wäre vielleicht noch nicht so schlimm gewesen, aber er hat einen Spieler verpflichtet von Nottingham Forest und Brian Clough davon aber nichts erzählt. Und ja, das hat er absolut nicht vertragen. Und zwar nicht mal eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr nicht, sondern er war stocksauer, ab diesem Zeitpunkt kein Wort mehr mit Taylor gesprochen. Jetzt haben wir einen Zeitsprung. 1990 ist Peter Taylor gestorben, auf Mallorca im Urlaub damals mit 66 Jahren. Deswegen gab es natürlich, weil das so plötzlich passiert ist, auch nie die Gelegenheit, dass die beiden sich nochmal aussprechen hätten können. Er, Brian Clough, hat es total bereut hinterher, weil als er dann erfahren hat, dass sein Kumpel gestorben ist, ist er, also der hat Rotz und Wasser geheult. Das ist alles aus ihm rausgebrochen, als hätte sich da was angestaut und als hätte man eigentlich nur so, sozusagen den Stöpsel mal lösen müssen und ziehen müssen, um dass dann alles raussprudelt aus ihm. Das ist aber nie passiert. Und dann war es zu spät. Und das war eine der ganz großen Tragödien im Leben von Brian Clough. Seine Alkoholsucht hat das nicht besser gemacht, sondern eher verstärkt und verschlimmert. Er hat eine Biografie später geschrieben, die hat er wiederum Peter Taylor gewidmet. Also er wollte so gerne nochmal irgendwas für ihn tun und so, aber ja, wirklich tragisches Ende. Das ist so die Geschichte, die mir, bevor wir gleich drüber reden, was hängen geblieben ist oder so, aber das ist das, was nicht hängen geblieben ist, sondern was mich am meisten, was mir innerlich wehtut.
Ja, ich weiß auch noch, das hast du vergangene Woche auch gesagt, dass ja Arsenal seinen Rekord quasi, ja. Ich glaube, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, wenige Monate kurz vor seinem Tod.
Ja, er ist im September gestorben und es muss ja
irgendwann kurz halt davor gewesen sein. Das ist dann auch irgendwie so die, ja, wie sagt man, die traurige Pointe irgendwie so am Ende, dass du das auch noch miterleben musst sozusagen.
Ganz kurz zum Schluss noch. Um zu verdeutlichen, wie groß der ist. Zu Cloughs Ehren hat man 2008 in Nottingham eine Brian Clough-Statue errichtet. Seit 2007 schon wird das Derby zwischen Derby County und Nottingham im normalen Ligabetrieb ist das ja immer, also die spielen nicht extra gegeneinander, die Brian Clough Trophy genannt. Also die spielen, wenn sie in der gleichen Liga sind, Hin- und Rückspiel gegeneinander. Und ein Teil der Autobahn A52, die Derby und Nottingham verbindet, heißt jetzt Brian Clough Way.
Ah, cool.
Also einiges hängen geblieben und zu guter Letzt hat einer noch gesagt, große Namen, Stichwort, ich habe unter Bill Shankly und Bob Paisley gespielt, aber Cloughy war zweifellos der Beste. Ich kann mich nicht an eine einzige Taktikeinheit erinnern, aber als Fußballtrainer war er einzigartig. Er hat dafür gesorgt, dass wir uns unschlagbar fühlen. Jedes Mal, wenn wir auf dem Platz gelaufen sind, haben wir geglaubt, dass wir gewinnen würden. Und das ist jetzt wirklich das Ende der Folge, weil genau so ist der von Anfang bis Ende gewesen.
Und witzig wird noch bei Kenny Dalglish das Thema, wie will ich verewigt werden?
Ja.
Entweder Statue oder
haben
Tribüne.
Schon gehabt, genau. Und er fasst jetzt, alles, ne?
Und jetzt ist es hier eine eigene Autobahn.
Ja, das ist Statue. Das ist,
der war schnell unterwegs, der Mann, ne?
Ja, cool. Ja. Mario, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Und es hat vor allem, also ich habe es mir eh denken können, aber es hat, glaube ich, auch dem letzten Zweifler gezeigt, dass es die absolut richtige Entscheidung war, das in zwei Teile aufzuteilen. Das war echt schön. Vor allem eben dieses Gespräch zwischen dir und Martin war echt cool. Also mit allem, was dazu gehörte. Das ist cool. Haben wir ihn auch endlich mal wieder hier quasi imaginär bei uns in der Runde gehabt.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke, danke.
Nächste Woche hören wir uns wieder, würde ich sagen.
Bis nächste Woche Samstag.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.